Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Ich hab im letzten Jahr unter der Alive School ein kleines offenes Trainingsprogramm für Führungskräfte gegründet. Und da ist die erste Basiskompetenz für Führungskräfte ist das Thema Selbstregulation und Gesundheit. Da geht es natürlich auch um das Thema Abgrenzung, um das Thema Nein sagen als wichtige Kompetenz. Da gibt es auch tolle Bodyhacks, wie man das mal spürt. Ja, ich will ja was von mir wegschieben. Also muss ich das auch mal körperlich machen und mal wirklich was von mir wegschieben. Diese Grenzen selber zu setzen, ist eine ganz wichtige Führungskompetenz. Ja, die Grenze nach außen, aber auch die Grenze nach innen zu setzen. Und das ist auch Eigenverantwortung, ne? Auch für mich selbst und für meine eigene Gesundheit dann vor allem. Also zuerst muss ich sagen, dass ich kein Morgentyp bin. Ja, also und momentan ich stehe momentan so ungefähr 30 Minuten irgendwie vor meiner biologischen Uhr auf. Das liegt an meinen Kindern. Die müssen in die Schule und in die Kita. Aber du meinst natürlich irgendwie auch so das Thema Purpose und Sinn. Da würde ich wirklich sagen, ich stehe auf, um Menschen auch so bei ihren ganz individuellen Herausforderungen zu unterstützen. Und häufig, wenn Leute zu mir kommen, dann haben die ja eine gewisse Art von Fixierung, ja, die kommen irgendwie nicht weiter. Man würde auch sagen, irgendein Problem haben die. Und die da zu unterstützen, da rauszukommen, und ich sage immer so, von der Fixierung in die Bewegung und so, was ist so der nächste Schritt, der sie wieder frei macht?
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, The User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Mit Horizons bieten wir dir eine einzigartige Möglichkeit zur Reflexion, die in deinem beruflichen Alltag selten ist. Dieses intensive Peer-Learning-Format wurde explizit entwickelt, um deinen Bedarf an Austausch und Vernetzung auf Augenhöhe mit Menschen in vergleichbaren Positionen und Rollen zu erfüllen. Du bist neugierig geworden? Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. Und jetzt geht es direkt weiter mit unserem heutigen Thema.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, deinem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Julius Lassalle. Julius ist Coach in Berlin und er hat einen besonderen Fokus auf ganzheitliches, embodiment-orientiertes Coaching und Leadership. Julius, freut mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, Thomas. Das freut mich auch, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ich bitte ja meine Gäste am Anfang immer, sich kurz selbst vorzustellen, so auch dich. Was hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist und was tust du mit deinem Coaching-Ansatz?
Ja, genau. Also ich glaube, auf die Frage, was mich da noch hingeführt hat, kommen wir auch gleich nochmal. Erstmal, du hast schon die wesentlichen Sachen hast du genannt. Also ich arbeite mit Führungskräften und Führungsteams. Das ist im Wesentlichen das, was ich mache und unterstütze die bei ihren Herausforderungen in sehr unterschiedlichen Settings, sowohl als Einzelpersonen, aber auch als Teams. Ja? Also wenn es Konflikte gibt, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, wenn sie sich irgendeinem kulturellen Thema zuwenden wollen. Also ganz unterschiedliche Fragen, aber es geht irgendwie immer um das Thema Führung, ja? Weil das ja doch irgendwie ein Multiplikator ist. Und wenn Führung läuft, läuft es häufig auch im Unternehmen, und wenn Führung nicht läuft, wird es häufig schwierig. Genau. Und deshalb finde ich das eine sehr spannende Schnittstelle zwischen Mensch, das passt zu meinem Hintergrund. Ich bin Psychologe mit dem Schwerpunkt auf Organisation. Genau diese Schnittstelle zwischen Mensch und Organisation, ja, Führung und Unternehmen erfolgreich machen.
Genau, also letzten Endes sind Teams, die zusammenarbeiten, immer eine Gruppe von Personen, die so ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und genau, das deckt sich auch wunderbar mit meiner Erfahrung, wie wichtig halt so die Führungskompetenzen dann auch diejenigen sind, die das Ganze steuern und auch ein Stück weit zusammenhalten. Ich fange ja immer ganz gern mit so einer Einstiegsfrage auf. Die hört sich vielleicht immer ein bisschen eigenwillig an, aber zeigt doch auch viel von der Motivation, warum man das macht, was man macht. So, wofür stehst du morgens auf?
Ja, also zuerst muss ich sagen, dass ich kein Morgentyp bin. Ja, also und momentan, ich stehe momentan so ungefähr 30 Minuten irgendwie vor meiner biologischen Uhr auf. Das liegt an meinen Kindern. Die müssen in die Schule und in die Kita. Ja. Aber du meinst natürlich irgendwie auch so das Thema Purpose und Sinn, zumindest in dieser Richtung. Und da würde ich wirklich sagen, ich stehe auf, um Menschen auch so bei ihren ganz individuellen Herausforderungen zu unterstützen. Und häufig, wenn Leute zu mir kommen, dann haben die ja eine gewisse Art von Fixierung, ja, die kommen irgendwie nicht weiter. Man würde auch sagen, irgendein Problem haben die, ja. So, und die da zu unterstützen, da rauszukommen. Und ich sage immer so, von der Fixierung in die Bewegung und so, was ist so der nächste Schritt, der sie wieder frei macht? Und vor allen Dingen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil es um Self-Empowerment geht, ja, so der berühmte, im Englischen sagt man der Driver-Seat, also wie kriegt man sie wieder auf den Driver-Seat, so dass sie das Gefühl haben, ich habe ein Stück weit auch das in der Hand, was mich erfolgreich und was mich glücklich macht.
Wobei die Kinder ja auch, weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr großer Treiber und Motivator sind, gerade morgens aufzustehen. Genau. Ja, aber ja, das führt uns dann im Prinzip auch direkt ins Thema, nämlich Leadership. Also hast du ja schon am Anfang gesagt, du hast ein wichtiges Thema, die Führungskräfte in ihren Rollen zu stärken. Und wie war das bei dir? Gab es so in deiner Karriere einen Moment, in dem du gemerkt hast, okay, so Leadership-Methoden oder auch Coaching-Methoden von der Stange, die reichen irgendwie nicht mehr so richtig aus?
Ja, also ich unterscheide ja so zwischen zwei Grundtypen irgendwie von Führungskräften und letztlich irgendwie auch Menschen. Das sind die einen, die sehr stark auf das Außen schauen, also auf die Erwartungen nach außen und versuchen, die zu erfüllen. Und das andere sind die Leute, die sehr stark auf das Innen schauen, auf ihre eigenen Ziele und versuchen, die irgendwie voranzutreiben. Ich gehöre tendenziell eher zu den Leuten, die auch sehr viel auf das Außen schauen, auf die Erwartungen. Und das hat mich in meiner eigenen Karriere, hat mich das an oder in einen Burnout auch selber geführt. Das ist jetzt ungefähr, ja, so circa 15 Jahre her, würde ich sagen. Und das war doch schon wirklich ein entscheidender Wendepunkt, als ich mir klar geworden ist, erstmal wirklich ganz in Bezug auf mich selber, dass ich so irgendwie nicht weiter arbeiten, führen und leben möchte. Habe dann mich angefangen zu beschäftigen mit vielen Dingen, die mich jetzt bis heute prägen. Und das hat was, ja, mit dem Thema Neurowissenschaften, mit dem Thema humanistische Psychologie zu tun, die mir selber auf meiner Reise bis hierhin auch geholfen haben, da rauszukommen und die mich dann irgendwie auch mit dem Ansatz des ganzheitlichen Führens, und da reden wir heute noch mehr drüber, ich habe das ja dann in dem Buch so als Self-Empowerment auch bezeichnet, die mich da hingebracht haben. Aber das war wirklich ein sehr persönlicher, sehr starker Punkt in meinem Leben, den ich nicht nur erlebt habe, den habe ich wirklich physisch in meinem Körper sehr schmerzhaft erlebt.
Ja, oft sind es ja dann so einschneidende Erlebnisse, die einen aber dann unterm Strich auch wirklich weiterbringen und dazu führen, dass man genau sich mit Themen beschäftigt, mit denen man sich vielleicht vorher gar nicht so beschäftigt hat oder die man irgendwie als selbstverständlich hinnimmt. Und also hast du damals bestimmte Dinge so einfach gemacht, Glaubenssätze gehabt oder woran lag das, dass irgendwann nicht mehr so weiterging, wie das da passiert ist?
Ja, also ich habe sehr stark über meinen Willen gesteuert. Ich habe sehr viel Energie einfach auch da reingelegt, Ziele zu verfolgen, die nicht nur von außen kamen. Ja, ich habe das schon auch gerne gemacht, was ich da gemacht habe. Aber ich würde heute sagen, ich war wirklich nicht gut in Kontakt mit mir selber, zu meinen eigenen Bedürfnissen, zu dem, was mir wichtig ist, zu meiner Gesundheit, ein ganz wichtiges Thema, was mich heute auch beschäftigt. Und das hat gefehlt. Also eigentlich, ich würde ganz platt könnte ich sagen, für mich war es eher der Blick auf mich selber, der gefehlt hat und was ich dann schmerzhaft erfahren habe.
Mhm. Deswegen hast du wahrscheinlich jetzt auch so den Fokus, dass die Personen, die du coachst, wieder in den Driver Seat kommen, also wieder sozusagen den Kontakt zu sich selber finden und auch dann genau ist ja das, kommen wir dann im Prinzip auch schon zu deinem Buch quasi mit Self-Empowered Leadership, was ja genau dazu führen soll, dass man wieder sich selber ermächtigt, irgendwie genau die Sachen zu machen, die wichtig für einen sind. Und ich finde es immer ganz interessant, also ich habe da immer so ein Bild im Kopf von der Sicherheitsunterweisung im Flugzeug, wenn da die Sauerstoffmasken runterkommen, muss man da immer so sich selber zuerst die Maske nehmen und dann den anderen helfen. Und ich finde das eigentlich immer so ein ganz triviales Beispiel, aber eigentlich auch ganz gut, weil wenn du selber dann ohnmächtig wirst, um bei dem Beispiel zu bleiben, kannst du auch niemand anders mehr unterstützen. So. Mhm.
Ja, absolut. Ne? Und also die Frage, also da glaube ich wirklich zutiefst dran. Also wenn ich mich selber nicht gut führe, kann ich andere nicht gut führen. Ja. Das ist so ein bisschen so ein plakatives Statement, aber das ist ja wirklich so. Da kommen wir auch nochmal im Detail dann drauf, was das bedeutet. Ne? Aber wenn ich selber gestresst bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich selber keine Klarheit habe, wenn ich selber versinke in den Anforderungen, die mich umgeben, werde ich mein Team da auch nicht rausführen können.
Ja, absolut. Genau, ich habe schon kurz angesprochen, Self-Empowered Leadership ist ja quasi deine theoretische Basis oder auch dein Konzept. Das klingt mal, also so zunächst mal so noch ein bisschen Selbstorientierung, Optimierungsansätzen. Aber was unterscheidet jetzt das Self-Empowered Leadership so von klassischen Management-Trainings?
Ja, genau. Also das ist ganz lustig, ne? Weil also man könnte ja auch irgendwie denken, dass Self-Empowered Leadership hat was mit Selbstoptimierung zu tun. Ja, aber es ist, ich will nicht sagen, es ist das Gegenteil. Aber ich spreche da immer in dem Zusammenhang wirklich von Selbstregulation. Ja, und dazu gehört es, dass ich natürlich auch pushen kann. Ja, und also das kennen deine ZuhörerInnen irgendwie in den anstrengenden Projektphasen. Da muss geliefert werden. Da muss man irgendwie vielleicht auch mal lange und dann hart arbeiten. Dazu gehört dann aber natürlich auch der andere Teil. Ja, also dazu gehört eine Sinnorientierung. Dazu gehört dann auch wiederum dann die Erholungsphasen, von denen wir gerade schon mal angefangen haben zu sprechen. Und um deine Frage noch konkreter zu beantworten, also Self-Empowered Leadership könnte man sagen, ist schon so eine Art, ist eigentlich so eine Art Orientierungshilfe, die man auf ganz verschiedene Themen anwenden kann. Ja, wenn ich jetzt in ein klassisches Führungstraining gehe, dann geht es ja häufig sehr konkret auch um ein Thema, also ums Thema Konflikte oder wie führe ich jetzt irgendwie Mitarbeitergespräche, und das ist auch alles, ja, das ist alles gut und wichtig. Self-Empowered Leadership heißt eher, wie kann ich eigentlich Klarheit wieder über mein Führungshandeln gewinnen, und sehr konkret, aber beschäftigen sich ja Leute auch mit Fragen, ja, weil die in wie so einer Art Nebel eigentlich unterwegs sind. Ja, was ist denn jetzt hier was ist der Umgang mit dieser schwierigen Situation? Und dafür liefere ich sowohl für Einzelpersonen als auch für der Arbeit mit Teams und auch mit ganzen Organisationen einen guten Ansatz, den man auch sehr einfach und praktisch runterbrechen kann. Da werden wir nachher sicherlich auch noch darüber sprechen, wie das ganz konkret geht.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Jetzt nochmal zu deinem Buch selber. Das ist ja ein Workbook. Und genau, da geht es dann halt auch um schriftliche Reflexion. Warum ist das dann in dem Fall dafür auch wichtig, schriftlich da zu arbeiten?
Ja, also mir, und ich habe ja zwei Co-Autoren noch, die das Buch mitgeschrieben haben. Also uns ging es halt wirklich darum, um mehr als, das wissen wir so aus der Lernforschung, ne? Also wir können Dinge lesen und dann sind die irgendwie, sind die ganz spannend, mehr oder weniger. Aber uns ging es darum, wirklich die Leute, denen auch eine Arbeitshilfe wirklich richtig zu geben, ja, und zu sagen, also nicht nur, wie kommst du da in deinem, wie kriegst du interessante Gedanken dazu, sondern wie kannst du es denn eigentlich tatsächlich machen? Dazu gehört natürlich, dazu gehört aus unserer Sicht, also wir sagen immer mit Kopf, Herz und Hand zu arbeiten, ja, so das ist auch ein bisschen das, was wir unter ganzheitlichem Arbeiten verstehen. Das bedeutet natürlich zum einen erstmal, sich zu reflektieren, was hast du genannt. Wir wissen auch, es hilft, wenn ich Dinge auch mal aufschreibe, ganz konkret, ja, wenn die von meinem Kopf erst schon mal in meine Hand gehen, dann passiert etwas in mir, wenn ich das aufschreibe. Und dann arbeiten wir außerdem noch in dem Buch ganz viel. Es gibt Links zu kleinen Videos. Das sind dann Bodyhacks, also kleine körperliche Übungen, ja, um dieses ganzheitliche Arbeiten. Also wie kann ich eigentlich meinen Kopf und mein Herz irgendwie gut miteinander verbinden? Weil das brauche ich nämlich, wenn ich irgendwie Klarheit in der Führung haben will. Ja, das haben wir ja manchmal, dass wir denken, so müsste es doch eigentlich gehen. Wenn wir uns aber trauen, dann unseren Bauch zu befragen, ja, der sagt dann, oh, in dem Moment, irgendwie habe ich jetzt hier gerade so ein Störgefühl. Ja, und ganz viel unserer Arbeit geht es eigentlich auch darum, dann den Kopf und den Bauch zu synchronisieren. Und wenn wir das machen, wenn wir das geschafft haben, dann wissen wir plötzlich, wo es lang geht. Und dann merken wir auch, wie viel Energie da dann frei wird. Und deshalb war es uns irgendwie wichtig, die Leute denen nicht nur zu was zu erzählen, sondern wirklich auch eine Arbeitshilfe richtig ganz praktisch auch an die Hand zu geben.
Mhm. Ist es dann auch wichtig, das handschriftlich zu machen, weil du gerade gesagt hast, vom Kopf in die Hand. Also ich merke, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob ich handschriftlich irgendwas aufschreibe. Macht man eigentlich viel zu selten als jetzt mit der Tastatur.
Ja, soweit würde ich nicht gehen. Okay. Also es kann auch vom Kopf in die Tastatur gehen. Also das fände ich jetzt... Das fände ich auch fein.
Okay, okay, gut. Genau, du hast die Bodyhacks schon angesprochen. Also die körperliche Ebene spielt ja irgendwie auch eine große Rolle dann in eurer Methode, sag ich mal. Was ist jetzt so das Besondere daran, auch vor allem im Gegensatz zu halt vielleicht anderen Ansätzen, die sehr kognitiv ablaufen, wo viel reflektiert wird und so weiter. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, da also diese körperliche Komponente mit einzupflegen?
Ja, also zum einen geht es sehr stark, also uns geht es schon auch ganz praktisch um Umsetzung am Ende. Ja, also wir sagen, also du bist, was du tust. Ja, also es geht natürlich geht es am Ende ums Tun. Es geht nicht ums, geht also Gedanken sind wichtig, aber es geht am Ende geht es natürlich irgendwie sehr stark ums Tun. Und wenn wir im Tun sind, dann ist es wichtig, dass wir irgendwie auch unseren Körper verstehen, dass wir Signale von Stress verstehen, warum sind wir eigentlich gerade gestresst. Und aber auch am Ende bedeutet Führung für mich immer, Führung zu verkörpern. Ja, und verkörpern heißt über die Art und Weise, wie ich da stehe, wie ich spreche, wie ich mit meinem Team interagiere. Und das ist keine Theorie, sondern das ist ganz praktische Umsetzung von Führung. Und wir wissen auch aus der psychologischen Forschung, dass es wichtig ist, dass das konsistent ist. Ja, das kennen wir alle so ein bisschen so aus Präsentationstraining, so diese Frage, ne? Also wie viel Prozent ist jetzt eigentlich der Inhalt meiner Botschaft und wie viel Prozent ist eigentlich dann das, wie erleben mich die Leute? Und damit arbeiten wir schon. Wir wollen die Leute auch unterstützen, quasi einen konsistenten Ausdruck zu bekommen. Das erhöht zum einen die Wirkung nach außen. Ja, Leute folgen, das wollen wir als Führungskräfte, wir wollen, dass Leute uns folgen. Und zum anderen erhöht es auch die Zufriedenheit nach innen. Ja, von daher geht es jetzt mehr nicht nur darum, also es geht nicht darum, etwas darzustellen nach außen. Ja, also ich spiele etwas, sondern wirklich innerhalb von Coaching und Training auch daran zu arbeiten, das wirklich zu verkörpern, so dass wir das dann auch sind.
Wahrscheinlich ist es ja dann auch ein Stück weit so, wenn ich das nach innen umsetzen kann, dann wirkt es automatisch auch nach außen ein Stück weit. Also ich komme nochmal ganz kurz auf die Kinder zurück. Nochmal irgendwie ein ganz so ein praktisches Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das teilst, beziehungsweise ob das jetzt auch dann für eure Trainings relevant ist, aber wenn du zu einem kleinen Kind, sagen wir mal Kindergartenkind, irgendwas sagst, weil du irgendwas von ihm möchtest oder so, wird es das nur machen, wenn du selber daran glaubst, dass es das jetzt macht. Also wenn es zum Beispiel jetzt was aufheben soll, wenn du selber denkst so, ich sag jetzt meinem Kind, es soll das aufheben, weiß aber nicht genau, ob es das wirklich machen wird, wird das Kind es nicht machen. Du musst du musst da hundertprozentig davon überzeugt sein, dein Kind wird jetzt das aufheben, wenn du es zu ihm sagst, und dann funktioniert das auch schon so viel besser. Dummes Beispiel vielleicht, aber kam mir gerade so in den Sinn.
Ja, nee, also ich versuche immer Beispiele über Kinder und Hunde zu vermeiden, okay. Aber eigentlich finde ich auch, dass sie häufig passen. Mhm. Nee, und das passt, finde ich, schon sehr gut. Und das, was du ja ansprichst, ist ja der Punkt von Klarheit.
Ja.
Ja, also genau. Wenn du selber eine Klarheit hast, die im Innern hast, dann kannst du das ist erstmal überhaupt die Voraussetzung, dass du eine Klarheit im Innern hast, und dann kannst du die nach außen irgendwie verkörpern. Genau, und dann merkst du plötzlich, es ist ein riesiger Unterschied. Ne? Und gleichzeitig, da glaube ich dran, dass es, ich erlebe auch häufig Leute in der Coaching-Arbeit, die haben auch viel Arbeit, die haben viel Klarheit im Innern, ja, mhm. Und die trauen sich nur nicht so richtig, das nach außen zu bringen. Das kann auch Teil der Arbeit sein, ne? Dass ich mich traue, und dann, ja, ist es im Inneren und im Äußeren kongruent oder konsistent, was ich gesagt habe, und dann wird es plötzlich kraftvoll.
Hat auch was mit Authentizität zu tun, dann unterm Strich, oder? Also.
Absolut, ja, und das soll, also ich spreche immer ganz gerne so von Stimmigkeit, ja, das ist was, es soll stimmig zwischen innen und außen sein, also es soll stimmig, ja, nicht alles, was in mir drin ist, passt jetzt in jede Situation, ja, ich könnte Dinge sagen, die ich vielleicht irgendwie gerade spüre, aber die passen jetzt auch nicht in den Podcast, und in der Führung ist es das Gleiche. Und gleichzeitig, aber wenn ich zu viel im Innern behalte, dann fehlt die Authentizität, die du ansprichst. Ja, und von daher arbeiten wir auch in dem Buch ganz viel mit dieser Stimmigkeit zwischen innen und außen, die wichtig ist.
Ja, mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Klarheit haben wir schon angesprochen, also die Bedeutung der Klarheit, dass man überhaupt genau sich selber darüber bewusst ist, was will ich vielleicht verkörpern, ohne jetzt was vorzuspielen natürlich, um das dann quasi auch ans Team zu transportieren. Aber es geht ja auch letzten Endes, wie du auch schon angesprochen hast, darum, eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also ich will ja schon irgendwie als Führungskraft auch was erreichen mit meinem Team gemeinsam oder in eine bestimmte Richtung steuern, und auch der Haltung, die dann letzten Endes dazu passen muss. Das sind ja so drei Säulen, wenn ich das richtig verstanden habe, über die du auch in deinem Blog dann schreibst. Was ist so aus deiner Erfahrung, gerade jetzt vielleicht auch, wenn man in Führungsaufgaben reinwächst, für jüngere Führungskräfte so das Schwierigste? Ist es, die Klarheit zu haben oder die Wirkung zu entfalten oder die Haltung verkörpern?
Ja, da würde ich ja fast noch einen Punkt ergänzen. Mhm. Also ich würde fast sagen, das Schwierigste ist die Umsetzung. So, das nach draußen dann auch zu kriegen. Aber natürlich kann es als junge Führungskraft, kann es natürlich auch erstmal auf jeden Fall ein richtiger Schritt für sich im Inneren Klarheit zu bekommen. Deshalb geht es ja auch häufig, ne, in dem Führungstraining auch erstmal um ganz wichtige Sachen. So, also wie möchte ich eigentlich führen? Ja, bin ich jetzt jemand, der eher als Führungskraft dann die Entscheidung trifft? Bin ich jemand, der partizipativ führt? Bin ich selber, der sehr stark, was ja auch insgesamt im Tech- und UX-Umfeld irgendwie doch auch wichtig und populär ist, bin ich jemand, der sehr stark auf das Thema Selbstorganisation irgendwie setzt, und das erstmal herauszubekommen, auch also was wird von mir erwartet einerseits, was wollen die Leute eigentlich von mir, die ich da führen soll, und auf der anderen Seite aber auch, wer bin ich eigentlich, da haben wir auch alle so natürliche Tendenzen, also ist das natürlich erstmal wichtig. So, und dann geht's aber in die Umsetzung, ja, und das finde ich wichtig, wie kriege ich denn das jetzt eigentlich hin, dass ich das dann auch kraftvoll nach außen auch mache und tagtäglich, ja, im tagtäglichen Handeln immer wieder gemäß meiner eigenen Überzeugung und meiner eigenen Werte auch handle. Ne? Weil das wissen wir auch aus der Psychologie, dass Leute, die, ja, also Ziele erreichen, macht auch in gewisser Weise glücklich, aber ist auch ein bisschen ein Hamsterrad. Wir wissen, dass wenn wir werteorientiert führen und gemäß unserer Werthaltung führen, das macht langfristig zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde immer, es kommt auch sehr stark drauf an, mit wem man quasi zu tun hat als Gegenüber. Also ich kann mir selber darüber bewusst sein, was mein eigener Führungsstil ist. Aber es gibt ja auch quasi ein Gegenüber, also die einzelnen Teammitglieder, die vielleicht dann auch unterschiedliche Anforderungen haben. Also aus meiner Erfahrung gibt es da sehr große Unterschiede. Manche Ich habe das auch schon an anderer Stelle, glaube ich, ein paar Mal gesagt, so manche Teammitglieder, die arbeiten am besten, wenn quasi man sie möglichst wenig stört. So, also ne, diese selbst laufen lassen und andere, die brauchen oder ja, arbeiten gut, wenn sie halt sehr viel Feedback bekommen, sehr viel gespiegelt bekommen, was sie machen. Also ich finde immer, das ist auch immer so eine sehr hohe Flexibilität dann auch gefragt in der täglichen Arbeit. Mit einzelnen Teammitgliedern, ne?
Ja, total, total. Da ist man dann wieder genau, finde ich, so bei dieser Stimmigkeit. Also wie kriege ich das denn hin? Dass ich mich natürlich auch auf die Teammitglieder einstelle, ja, weil sonst wird es nichts. Und gleichzeitig aber, na, wenn ich mich zu sehr auf die einstelle, dann verliere ich mich selbst. Und genau dabei möchte ich Führungskräften auch helfen, wirklich da eine stimmige Art von Führung situativ, also von der Person und in der Situation abhängig. Ja, wenn ich in der Krise bin, muss ich irgendwie ein Stückchen anders führen. Und wie verliere ich mich aber gleichzeitig auch nicht selbst, ne? Weil wenn ich das mache, dann das führt dazu, dass ich zuerst Bauchschmerzen kriege und dann wird es schlimmer.
Mhm, ja, absolut. Wir haben jetzt schon das Thema ganzheitliche Führung und so weiter auch ein bisschen angesprochen. So hat ja sehr mit der inneren Einstellung dann auch zu tun und verschiedenen Komponenten, also kognitiv, körperlich und so weiter. Wie beeinflusst jetzt so die innere Einstellung der Führungskraft, so die Teamdynamik und wie kommt da der ganzheitliche Ansatz dann, den du verfolgst, so mit ins Spiel?
Ja. Also erstmal natürlich total. Also ich würde mal zwei Beispiele geben. Ne? Also das eine, das kennen vielleicht auch ZuhörerInnen von dir auch schon, ne? Ist so die Frage ja auch ganz alte Führungsfrage, was für ein Menschenbild habe ich eigentlich als Teil meiner inneren Einstellung? Glaube ich, dass Leute kontrolliert werden müssen, damit sie vernünftige Ergebnisse liefern? Oder glaube ich, dass Leute motiviert arbeiten, dass die gerne arbeiten und so weiter? Na, und natürlich abhängig davon, was ich da für eine Einstellung habe, verhalte ich mich natürlich erstmal total, total anders. Also das ist so der eine Bereich. Und dann würde ich aus meiner Perspektive, würde ich noch sagen, wie beeinflusst eigentlich unser Nervensystem die Dynamik zwischen dir und deinem Team? Ja, und da ist es ja, und da würde ich sagen, ja, auch ganz erheblich. Ja, also das heißt nämlich, wenn ich selber gestresst bin, ja, das heißt, das ist unser sympathisches Nervensystem, was da aktiviert wird. Kampf-Flucht kennen vielleicht viele Leute. Ja, ich bin aktiviert, ich habe vor irgendwas Angst, ich muss mich irgendwo wehren. Dann ist es doch erheblich ein anderes Arbeiten und natürlich auch eine andere Einstellung, die ich da habe, als wenn ich ruhig und gelassen bin. Ja, und das hat ganz viel, das hat was Kognitives, aber hat erstmal ganz viel was mit unserer körperlichen Disposition, unserem Nervensystem zu tun und ist auch eine wichtige Kompetenz, die ich in meinen Trainings vermittle. Ja, also wie können denn Leute, also praktisches Stressmanagement, wie können sich Leute eigentlich dann auch Führungskräfte in stressigen Situationen auch selber regulieren?
Mhm. Es sind ja auch sehr viele Übungen in deinem Buch drin. Vielleicht können wir an der Stelle tatsächlich auch mal eine kleine praktische Übung einstreuen. Ich weiß es nicht. Wie kann ich in einer stressigen Situation mich selber wieder runterbringen oder irgendwas anderes Praktisches, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann gerne mal auch direkt morgen ausprobieren können?
Ja. Können wir gerne machen. Ja. Also ich lade dich, also ich mache das entweder selber oder ich lade dich natürlich auch
ich ein,
das
gerne mitzumachen. Na klar.
Super. und zwar, das heißt, das ist ein Bodyhack, der heißt Anti-Stress-Quickie. Mhm. Und ich, wir machen den zuerst einmal und dann erzähle ich noch ein bisschen, was da eigentlich passiert. Mhm.
Okay.
Also der geht total einfach. Den kann man im Sitzen oder im Stehen irgendwie machen. Sollte irgendwie entspannt, der Rücken sollte einigermaßen gerade sein. Und dann nimmt man einfach die Hände hinter den Kopf.
Okay.
Genau, und jetzt gucken wir, der Kopf bleibt jetzt die ganze Zeit gerade und wir wandern zuerst mit unseren Augen wandern wir in Richtung unseres linken Ellenbogens.
Mhm.
Ja, und so, also wir schielen so richtig darüber, so doll du kannst, schielen mal so richtig dolle. Der Kopf bleibt die ganze Zeit gerade und guck mal, dass sich dein Kiefer, kann sein, dass der angespannt ist, dann ein bisschen lockern. Machen wir wirklich, dass es richtig anstrengend ist für die Augen. Schielen darüber. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommen wir einmal in die Mitte. Entspannen mal kurz die Augen. Und dann machen wir das Gleiche jetzt nochmal auf die rechte Seite. Kopf gerade lassen. und schielen zum rechten Ellenbogen. Schielen so doll wir können, bewusst auf den Kopf achten. Einmal gerne tief ein- und ausatmen. Nochmal einatmen, ausatmen, nochmal ordentlich schielen zum rechten Ellenbogen, dass es fast wehtut in den Augäpfeln. Und dann wieder zur Mitte kommen. Gerne einmal entspannen. Ich weiß nicht, ob du jetzt was gemerkt hast, du dich irgendwie jetzt gerade anders fühlst. Was passiert dadurch ist, wir können über die Augen, können wir unser parasympathisches Nervensystem aktivieren. Das ist mit unseren Augen verbunden. Das ist auch mit unterschiedlichen, auch mit unserem Mund, aber das ist eine mögliche Übung, die kann man wirklich fast immer irgendwie machen. Und manche Leute fangen auch an zu gähnen, wenn sie die machen. Und das bedeutet, dass ich mich erstmal entspanne. Ja, das parasympathische Nervensystem ist das, was für wirklich Entspannung, das wird aktiviert, wenn wir hoffentlich einschlafen gut abends. Und genau, das ist eine ganz, ganz einfache Übung und ein Beispiel dafür, weil es uns auch da wichtig war, wirklich sehr umsetzungsorientiert den Leuten was in die Hand zu geben, was nicht immer total aufwendig ist, sondern was man auch mal gut im Büro zwischendurch macht.
Ja, super. Also ich habe festgestellt, gerade eben beim Durchführen ist gar nicht so leicht, den Kopf nicht zu bewegen. Also ja, man macht das automatisch stimmt. Mit. Genau, ja. Definitiv. Ja. Okay, cool. Ja, sehr schön. Klasse. Und so von diesen Beispielen sind dann wahrscheinlich einige noch in eurem Workbook, nehme ich an.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben roundabout 50 von solchen Bodyhacks. Da sind viele beschrieben und es gibt aber auch Links mit über QR-Codes zu Videos. Also ich empfehle auch immer, also ja, man kann es sich nur angucken, aber man kann am besten angucken und selber einfach direkt einmal mitmachen und auch ausprobieren bei allen Sachen, die wir da auch beschreiben. Das ist wie bei allen Führungsthemen, finde ich, findet so ein bisschen heraus, was für euch passend ist. Ja, das ist nicht das, was für mich oder für Thomas passend ist, sondern das finden wir so. Und wenn es für euch passend ist, dann schmeißt es in euren Führungsrucksack, der euch auf eurer Wanderung ganz gut dient.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also Links zum Workbook und auch zu deinem Blog und deiner Webseite haben wir natürlich dann in den Shownotes, sodass man das auch super gut nachvollziehen kann. Ja, sehr schön. Danke für den Einblick. Jetzt erstmal einen Überblick zum Self-Empowered Leadership.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, The User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue noch heute nach passenden Terminen und Locations. Das war der erste Teil des Interviews mit Julius Lassay. In Teil 2, der in 14 Tagen erscheint, unterhalten sich Julius und Thomas über die Anwendung von Self-Empowered Leadership im UX-Bereich, die Herausforderungen der Sandwich-Position von Führungskräften und die Bedeutung von Empathie und Stressmanagement. Und geben natürlich auch wieder wertvolle praktische Tipps für UX-Leader und solche, die es werden wollen. Also höre auch dann wieder rein bei Lead UX, The User Experience Leadership Circle, und lasse uns gerne dein Feedback wissen.